Ja, ich wünsche Ihnen auch einen schönen guten Morgen hier in der Stadtmission Solingen, aber eben auch an den Bildschirmen, im Sofa zu Hause oder wo auch immer Sie uns gerade empfangen. Von Gott geliebt, das ist echt Gott. Das ist einzigartig für Gott. Und heute Morgen soll es auch etwas darum gehen, von dieser Einzigartigkeit Gottes zu erfahren, neu zu hören, wer Gott ist und was Gott tut. Natürlich. In einer Predigt kann man das nur etwas streifen. Gott ist viel zu groß und zu herrlich und zu umfangreich, als dass man in einer Predigt alles über Gott erzählen könnte. Also von daher nehme ich heute auch nur mehr oder weniger einen Aspekt heraus. Gott ist noch viel größer als das, was ich hier erzählen kann an einem Sonntag. Aber trotzdem möchte ich ein bisschen darüber erzählen. Eine Musikrichtung, die ich ganz gern mag, ist so Gospel Country. Das gefällt mir einfach. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie hat mich das immer angesprochen. Und da gibt es ein Lied, das heißt I Love to Tell the Story. Ich liebe es, die Geschichte zu erzählen. Es ist von einer englischen Missionarin und Krankenschwester, die in Südafrika gearbeitet hat als Krankenschwester. Und die ist irgendwann einmal krank geworden und lag dann längere Zeit, hieß es da nur, im Bett. Ich vermute, es waren durchaus Monate, denn dabei verfasste sie ein Gedicht mit 100 Versen. Ich denke, dafür braucht man schon etwas an Zeit. Irgendwie ist das in zwei Teile geteilt und aus dem zweiten Teil hat man dann einige Verse entnommen und dieses Lied draus gemacht. Also ich kenne vier Verse, ich weiß nicht, ob es mehr gibt, aber diese vier Verse gibt es. Und in diesem Lied beschreibt sie ihre Sehnsucht und ihren Wunsch nach den unsichtbaren Dingen von oben, also ich denke, würde sagen, nach dem Himmel, danach sehnt sie sich. Und sie möchte erzählen von Jesus und seiner Herrlichkeit, von Jesus und von seiner Liebe, weil sie weiß, das ist wahr. Und nichts anderes befriedigt ihre Sehnsüchte so sehr wie Jesus. Alles andere, was sie kennengelernt hat, was sie hat, lässt trotz allem eine Leere bei ihr zurück, aber nicht Jesus. Und sie liebt es, von Jesus zu erzählen, weil er so viel für sie getan hat und weil alles viel wunderbarer und schöner und größer ist, als sie sich in den kühnsten Träumen ausmalen kann. Es ist größer als die goldensten Fantasien in ihren goldenen Träumen, so sagt sie es wörtlich. Also Jesus ist noch viel größer und wunderbarer und schöner. Und jedes Mal, wenn sie davon erzählt, erscheint es ihr köstlicher und herrlicher als zuvor. Das heißt, je mehr sie davon erzählt, umso mehr kommt sie in Schwärmen von diesem Jesus. Das finde ich ganz enorm. Und sie liebt es auch, diese Geschichte zu erzählen für die, die sie noch nicht kennen und die hungrig und durstig sind nach Leben, weil sie weiß, nur bei Jesus gibt es wirklich erfülltes Leben. Und sie freut sich auch auf die Ewigkeit und auf das neue Lied, das sie dann singen wird, weil es das alte Lied sein wird. Das Lied von Jesus und seiner Liebe. Das zieht sich durch von Golgatha bis in alle Ewigkeit. Jesus und seine Liebe, das ist das alte und das neue Lied. Und sie beschreibt da diese Einmaligkeit und Einzigartigkeit von Jesus und von Gott. Was für ein Gott. Niemand ist ihm wirklich gleich. Und deshalb dachte ich, dieses Lied, das passt auch zu diesem Predigttext von heute aus Micha 7. Micha war ein Prophet in Israel, er war ein Zeitgenosse von Jesaja und wirkte im 8. Jahrhundert vor Christus. Seine Botschaft richtete sich an das Volk Israel und es war ein Werben Gottes darum, doch von ihren verkehrten Wegen zurückzukehren zu ihm, umzukehren, sich abzuwenden von der Sünde. Er warnt vor dem Gericht. Aber er öffnet auch eine Perspektive, indem er sagt, wenn ihr umkehrt, dann bin ich bereit, euch zu verzeihen. Er zeigt die offenen Arme Gottes für sein Volk. Und der Name Micha ist quasi Programm. Denn Micha heißt übersetzt, wer ist wie Gott? Und genau damit beginnt auch der Predigttext aus dem Buch Micha. Die Verse 18 bis 20 aus dem 7. Kapitel. Das sind auch die letzten Verse in diesem Buch. Und da heißt es dann, wo ist ein Gott oder wer ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und die Missetaten seines Volkes verzeiht, der nicht für immer an seinem Zorn festhält, sondern der sich freut, wenn er barmherzig sein kann. Er wird sich wieder über die erbarmen, er wird sich wieder über uns erbarmen, alle unsere Sünden zertreten und alle unsere Verfehlungen ins tiefe Meer werfen. Du wirst an Jakob Treue und an Abraham Gnade erweisen, wie du es unseren Vorfahren geschworen hast. Micha schaut sich in seiner Umgebung um, bei den Nachbarvölkern, bei den Menschen, die er kennt. Und er guckt sich ihre Götter an und fragt, wo ist ein Gott, wo ist ein Götze, der es mit meinem Gott aufnehmen kann, der ihm das Wasser reichen kann, der genauso kreativ und schöpferisch tätig ist, der genauso mächtig und herrlich ist, der so gnädig und barmherzig ist wie mein Gott. Und wo er auch hinschaut, was und wen auch immer betrachtet, er findet keinen. Der Gott Israels ist einmalig, einzigartig. Da ist keiner wie er. Keiner ist so groß und mächtig wie dieser Gott, von dem der Micha berichtet. Und das ist nicht nur Micha, der diese Einzigartigkeit Gottes hervorhebt, sondern zwei Beispiele. In der Bibel lese ich gerade 1. Könige. Wir sind beim König Salomo. Er war derjenige, der den ersten Tempel in Israel errichtet hatte. Ihm hat Gott erlaubt, du darfst mir ein Haus bauen. Und bei der Einweihung betet der Salomo eigentlich ein langes Gebet. Und auch da kommt er zur Erkenntnis, dass dieser Gott unvergleichbar ist. In 1. Könige 8, Vers 23 betet er, Herr, Gott Israels, es gibt keinen Gott, der dir gleicht, weder im Himmel noch auf der Erde. Du erfüllst deine Versprechen und bist all denen mit deiner großen Liebe treu, die dir gehorchen und bereit sind, von ganzem Herzen deinen Willen zu tun. Also ziemlich ähnlich wie das, was der Micha auch festgestellt hat. Oder schon ganz am Anfang der Mose, der hat das auch erkannt. Da hat er im Auftrag Gottes sein Volk Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft geführt. Der Pharao hat irgendwann zähneknirschend eingesehen, der Gott Israels ist mächtiger als ich und ich muss sie jetzt ziehen lassen. Aber kaum, dass sie weg waren, dachte er, nee, das war doch keine so gute Idee. Unsere ganzen Sklaven sind weg, ich muss sie doch wieder zurückholen. Und dann jagte er ihnen mit seinem ganzen Heer hinterher. Und die Israeliten waren dann ja voller Furcht, aber Gott beschützte sein Volk, er kämpfte für sie und er vernichtete den Pharao mit seiner ganzen Armee. Nichts blieb davon übrig. Und da stimmte Mose dann einen Lobgesang auf Gott an und gebrauchte unter anderem diese Worte in 2. Mose 15, Vers 11. Herr, wer unter allen Göttern ist dir gleich? Wer ist wie du, herrlich und heilig? Wer vollbringt so große, furchterregende Taten? Wer tut Wunder, so wie du? Ob nun Micha, Salomo oder Mose, sie waren alle überwältigt von dieser Einzigartigkeit und von dieser Größe und Herrlichkeit Gottes. Sie haben viele andere Götter auch kennengelernt und doch immer gemerkt, alle Götzen und Götter, die die anderen Völker haben, die es in unserer Umgebung gibt, die sind nichts gegenüber diesem einmaligen Gott. Wo ist solch ein Gott? Den findet man in keiner anderen Religion, in keiner Philosophie. Auch heute nicht, ob im Islam, Buddhismus, Hinduismus oder was sonst gerade hochgehalten wird. Gott ist einzigartig. Kein Gott ist dem Gott der Bibel, ist diesem Gott Jahwe gleich. Und ich denke, ab und zu muss man daran erinnert werden. Auch das Volk Israel musste immer wieder daran erinnert werden. Denn irgendwann hat es sich daran gewöhnt, dass es diesen Gott hat und dass Gott für sein Volk sorgte. Und dann wurden sie gleichgültig. Es lief ja alles. Oder sie wendeten sich gar anderen Göttern zu, obwohl sie diesen einmaligen Gott kannten. Und selbst ein Salomo, der dieses Gebet am Anfang sprach, als er den Tempel einweihte, der machte aus politischen Gründen große Fehler in dieser Hinsicht. Er nahm Frauen noch und nöcher von den umliegenden Völkern und baute ihnen schließlich Götzentempeln und betete diesen fremden Götzen an. Obwohl er genau wusste, wie groß sein Gott ist und wie einmalig er ist und was für tolle Erfahrungen er mit diesem Gott gemacht hatte, verließ er doch den Weg mit diesem Gott und folgte anderen Göttern nach. Also insofern ist es gut, wenn wir uns das immer wieder mal bewusst machen und wieder hören, wie groß und mächtig und allwissend unser Gott ist und dass wir ihn wirklich ganz hoch halten sollen. Was macht nun den großen Unterschied zwischen dem Gott der Bibel und den anderen Göttern aus? Wir haben es in dem Predigttext gehört. Jahwe ist ein Gott der Vergebung. Auch wenn sein Volk immer wieder eigene Wege ging. Wenn es nicht getan hat, was Gott von ihm wollte, so will er sie doch nicht verderben und vernichten, sondern er bietet ihnen immer wieder an, kehrt um zu mir. Ich freue mich, wenn ihr zu mir zurückkommt und ich empfange euch mit offenen Armen. Wenn ihr die Gemeinschaft wieder mit mir sucht, dann werde ich euch wieder annehmen und werde barmherzig mit euch sein. Er wird sein Volk nicht wegstoßen. Er hat offene Arme für sie und wartet, dass sie zu ihm zurückkommen. Das ist genau das, was man bei den anderen Göttern vergebens sucht. Sie fordern nur, sie zeigen kein Mitleid mit den Menschen, sie haben keine Barmherzigkeit für sie übrig. Sie fordern Opfern. Manchmal oder viele haben sogar Menschenopfer gefordert, aber dafür haben sie den Menschen letztendlich nichts gegeben. Sie haben ihnen keine Garantie gegeben, dass sie ihnen gnädig sein würden, keine Garantie gegeben, dass sie ihnen etwas Gutes tun würden, sondern sie haben nur gefordert und die Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Und diese Menschen lebten in dieser Furcht. Und das merkt man heute noch, wenn man in Länder fährt, wo animistische Naturreligionen vorherrschen. Da leben die Leute wirklich in Angst, obwohl sie ihren Göttern immer wieder dienen und Opfer bringen. Aber sie kriegen keinen Frieden in sich. Und das ist beim Gott der Bibel eben ganz anders. Er verspricht, dass er die Sünden seines Volkes vergeben will. Er tilgt sie aus, so als ob sie nie geschehen wären. Er versenkt sie an der tiefsten Stelle des Meeres. Jesaja drückt das in Kapitel 44, Vers 22 so aus. Eure Schuld und alle eure Sünden habe ich euch vergeben. Sie sind verschwunden wie Wolken, wie Nebelschwaden in der Sonne. Kommt zurück zu mir, denn ich habe euch erlöst. Alles, was das Volk von Gott getrennt hat, ist verschwunden. Hat sich aufgelöst, wie der Morgennebel sich in der Sonne aufgelöst hat. Und es ist nichts davon mehr zu sehen und zu spüren. Für Gott ist das wirklich erledigt und ist nicht mehr vorhanden. Gott führt keine Statistik und keine Strichliste, wie oft ich mit irgendeinem Fehler zu ihm gekommen bin. Wenn er es vergeben hat, dann ist es vergessen, dann ist es aufgelöst, so als ob es nie da gewesen ist. Die einzigen, die Strichlisten führen, das sind wir Menschen selber. Und manchmal ist das für uns selber ja vielleicht auch gut, dass wir da merken, an diesem Punkt habe ich eine Schwachstelle. Da muss ich immer wieder zu Gott kommen, damit er mich verändern kann. Damit ich ihm sage, Gott, da habe ich einen Punkt, das will einfach nicht so klappen, wie ich gerne möchte. Da gehe ich nicht auf deinen Wegen, verändere mich doch da. Aber ansonsten sind Strichlisten mit unseren Fehlern nicht wünschenswert, wenn sie nicht diesen Effekt haben. Jeremia schreibt in den Klageliedern, Kapitel 3, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Ja, die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen ist da, seine Treue ist groß. Und darauf konnte das Volk Israel bauen und sein ganzes Leben setzen. Gott ist nicht ewig zornig. Er ist barmherzig und vergibt die Schuld seines Volkes. Was ist das für eine Freude, dass Gott sein Volk immer wieder so befreit und erlöst hat. Er steht zu dem, was er ihnen einmal zugesagt hat. Was auch immer sein Volk getan hat, es verändert nicht die Zusagen Gottes. Das Volk und auch wir können uns auf das verlassen, was Gott uns zugesagt hat. Gottes Vergebung ist, wie gesagt, die völlige Beseitigung der Sünde und Schuld. Ihrer wird nicht mehr gedacht. Und so wird er auch alle anderen Verheißungen erfüllen, die er seinem Volk gegeben hat, die er an Abraham und die Vorfahren Israels gegeben hat. Er wird ihnen in seiner Treue gedenken. Das, was er ihnen geschworen hat, wird er einhalten. Und deshalb konnte Israel immer wieder neu bei ihm anfangen. Und das, dieser großartige Gott, das war jetzt eigentlich der Gott des Alten Testamentes. Das, was Israel alles erlebt hat. Und man müsste sagen, Mensch, das ist so ein großer Gott. Was gibt es da eigentlich noch draufzusetzen? Das ist doch schon das Höchste, was es gibt. Und dann kommt Gott und sagt, nein, ich habe noch mehr. Nämlich das, was wir in der Lesung gehört haben. Dass er sagt, ich möchte nicht nur Opfer haben, ich gehe selbst zu den Menschen. Ich werde wie sie. Ich schicke meinen Sohn zu ihnen auf die Erde. Das ist eine Steigerung, die ist völlig unfassbar, dass Gott diesen einen Schritt noch weitergeht. Im alten Bund, die Israeliten, sie mussten immer noch wieder Tieropfer bringen zur Vergebung ihrer Schuld. Für das, was sie in der Vergangenheit falsch gemacht haben. Dafür haben sie Opfer gebracht und Gott hat ihnen dann vergeben. Aber es musste immer wiederholt werden, weil wir sind Menschen. Wir sind nicht fehlerlos. Und wir können noch so viel opfern, wir machen trotzdem wieder Fehler. Und deshalb mussten die Opfer immer wiederholt werden. Aber jetzt kommt Jesus Christus auf diese Erde. Gott schickt seinen Sohn als ein ewiges und endgültiges Opfer für alle Sünden der Menschen. Alles, was wir bisher getan haben, hat Jesus am Kreuz getragen. Alles, was wir noch tun werden an verkehrten Dingen, hat Jesus schon am Kreuz getragen. Deshalb ist kein neues Opfer nötig und wir brauchen keine Opfer mehr zu bringen. Das hat Jesus alles für uns getan. Was ist das für ein Gott? Was für ein liebender Gott, der so auf seine Menschen zugeht und ihnen ihre Schuld wegnimmt? Wo? In welcher anderen Religion ist das auch nur annähernd zu finden? Wo gibt es so einen Gott? Das gibt es nirgends. So einen liebenden und verzeihenden Gott gibt es in keiner anderen Religion. Dort fordern die Götter immer noch. Dort möchten sie immer nur etwas haben. Fordern sie Leistung, fordern sie Almosen, gute Taten und was auch immer. Aber sie sind nicht den Menschen ganz nah. Vor allen Dingen, sie sind immer relativ fern und unnahbar. Ja, keine Berührung mit den Menschen, weil sie sind ja so ganz heilig und abgesondert. Aber Gott, Jahwe, Jesus Christus, kommt uns ganz nahe. Er wird wie wir, damit wir mit ihm auf einer Augenhöhe sind. Wir haben normalerweise eine riesige Distanz zwischen uns und Gott, die wir nicht überbrücken können. All unsere Anstrengungen werden nicht ausreichen, Gott zu kommen. Sondern er muss zu uns kommen. Und er tat auch den ersten Schritt. Er ergriff die Initiative, um zu uns zu kommen, um mit uns auf Augenhöhe zu kommunizieren. Ein kleiner Junge wurde mal gefragt, sag mal, wie kannst du denn mit deinem großen Bruder dich unterhalten? Wie kommst du denn an seinen großen Augen blicken? Was tust du dafür, um mit ihm auf Augenhöhe zu kommen? Und er lächelt und sagt, ich mache nichts. Mein großer Bruder beugt sich zu mir herab. Und dann können wir auf Augenhöhe kommunizieren. Und genau das macht Gott auch. Nur dass es noch ein viel größerer Unterschied ist, den er zu überwinden hat. Er kommt zu uns, um mit uns wirklich auf Augenhöhe zu kommunizieren, uns auf Augenhöhe zu begegnen. Das ist etwas ganz Einzigartiges, Einmaliges und eigentlich völlig Unvorstellbares. Wo ist ein Gott, der auf die Erde kommt und Mensch wird? Eigentlich, wenn wir Menschen fragen, dann wollen die alle sein wie Gott. So groß und angesehen, so mächtig, dass sie angebetet und angehimmelt werden, dass sie was ganz Besonderes sind, alle zu ihnen aufschauen. Das ist der übliche Weg. Aber dass ein Gott zu uns kommt, auf alles verzichtet, wir haben es in der Lesung gehört, Jesus verzichtet auf die Herrlichkeit, auf den Reichtum, auf all das, was bei seinem Vater im Himmel war. Da hat ihn keiner dazu gezwungen. Sondern er hat das ganz freiwillig gemacht. Stattdessen kommt er auf diese Erde. Und hier kam er ja jetzt auch nicht in Reichtum und Prunk, sondern er kam arm. Sein erstes Bett war eine Futterkrippe. Er hatte kein Zimmer, in dem er spielen konnte, in dem er richtig gewickelt werden konnte. Nein, ein Stall war sein erstes Zuhause. Und dann sein Leben. Ein Wanderprediger war er, ohne festes Dach über dem Kopf. Morgens wusste er oft nicht, wo er abends schlafen würde. Und dann immer diese Auseinandersetzung mit den religiösen Führern seiner Zeit, die gar nicht verstanden, was er eigentlich wollte und die ihn immer wieder angriffen. Nein, er tat das alles freiwillig, weil er uns Menschen so sehr liebte. Und deshalb ging er dann auch zu den Menschen, die am Rande der Gesellschaft waren, die als Verbrecher und Sünder abgestempelt waren, mit denen keiner mehr etwas zu tun haben wollte, die einen schlechten Ruf hatte. Gerade zu denen ging er. Ihnen zeigte Jesus, dass sie für ihn auch interessant sind, dass er sie liebt, dass er sie wert hat, wertschätzt und dass sie für ihn wertvoll sind. Das konnten die Führer, die Pharisäer und Schriftgelehrten der damaligen Zeit absolut nicht verstehen. Sie schlugen die Hände über den Kopf zusammen und meinten empört, dieser nimmt die Sünde an und isst mit ihnen. Das war ja ein Zeichen dafür, dass er Gemeinschaft mit diesen Menschen hat, mit denen sie überhaupt nichts zu tun haben wollten. Das passte nicht in ihr Denkschema, das passte nicht in die Norm der damaligen Welt, dass Jesus mit diesen Menschen zu tun haben wollte. Aber Jesus macht ihnen damit deutlich, dass diese Menschen ihm wertvoll sind, dass er sie liebt und dass er gerade für sie gekommen ist, dass er keinen ausgrenzt und keinen links liegen lässt, sondern dass jeder Mensch bei ihm willkommen ist. In Lukas 19, Vers 10 macht er deutlich, was für einen Auftrag er hat. Da sagt er nämlich, ich bin gekommen zu suchen was und zu retten, was verloren ist. Das ist der Auftrag. Er geht zu den Menschen, die wissen, dass sie ohne Jesus nicht leben können. Die wissen, dass ihr Leben ja, verfuscht ist, dass da nicht alles in Ordnung ist. Während Menschen, die meinen, ich brauche keinen Jesus, ich komme alleine zurecht, denen lässt er auch ihre Meinung. Denen zwingt er sich nicht auf. Wer zu Jesus kommen will, der muss das freiwillig tun. Aber unser Leben und das Leben jedes Menschen benötigt diese Liebe Jesu. Nur diese Liebe Jesu lässt uns wirklich leben. Erst wenn wir uns auf Jesus einlassen, wenn wir in eine Beziehung mit ihm treten, wird unser Leben reich erfüllt. Erst in der Beziehung mit Jesus lebt der Mensch richtig und erfüllt. Erst dann wird das Loch, das in meinem Leben, in meinem Herzen ist und das voller Sehnsucht auf Erfüllung ist, wirklich gefüllt. Deshalb ist es gut, wenn wir eine Beziehung mit ihm eingehen. Wenn wir sagen, Herr Jesus, ich möchte mit dir wirklich zusammenleben. Ich möchte, dass du mein Herr bist. Und im Philipper-Text haben wir auch gehört, weil Jesus gehorsam war, gehorsam bis zum Tode am Kreuz, hat ihn Gott erhöht, dass er jetzt Herrscher über alle ist. Er hat die Macht über alles. Und einmal werden alle seine Macht und Herrlichkeit und Gewalt anerkennen müssen. Alle Knie werden sich einmal vor ihm beugen. Auch die, die jetzt nichts mit ihm wissen wollen, auch die, die ihn jetzt bekämpfen, sie werden dann merken, ja, Jesus ist wirklich der Herr. Er hat immer schon alle Fäden in der Hand gehalten. Auch wenn wir heute oft meinen, alles geht runter und drüber und der Herr X und die Frau Y haben hier die Fäden in der Hand. Nein, Gott hat es und kein anderer. Und deshalb sollten wir uns das immer wieder nochmal bewusst machen. Jesus ist damals, vor 2000 Jahren, als Retter in diese Welt gekommen. Als der Erlöser, der die Sünde der Menschheit auf sich nimmt und entsorgt. Und das bietet er jedem an, der es möchte. Wir müssen es nur annehmen. Jesus zwingt sich nicht auf. Er zwingt uns nicht, sein Geschenk anzunehmen. Wenn wir es nicht annehmen wollen, dann behält er es für sich. Aber er bietet es an. Wie antworte ich auf dieses Angebot? Nehme ich es an oder lehne ich es ab? Wenn ich es annehme und Jesus einlade, in mein Leben zu kommen und mein Leben zu bestimmen, dann möchte er eben auch wirklich das Steuer meines Lebens in die Hand nehmen. Dann möchte er nicht irgendwo nur so neben mir sitzen und ich mache und er korrigiert vielleicht ein bisschen oder auch nicht, wenn ich ihn nicht lasse, sondern er möchte wirklich der Herr des Lebens sein und tun und sagen, was ich tun soll. Und eins ist auch klar, wenn ich das erlebt habe, dass Jesus in mein Leben kommt, dann kann ich davon nicht schweigen. Dann muss ich davon reden, dann muss ich davon weiter sagen, muss ich Zeuge sein in meiner Umgebung, in meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz, in meinem Bekanntenkreis, wo auch immer. Dann muss ich davon erzählen, wie groß Jesus ist, wie herrlich er ist. Das, was ich am Anfang in diesem Lied erzählt habe, diese Missionarin, die gesagt hat, ich liebe es, diese alte Geschichte von Jesus zu erzählen. Ich liebe es, von seiner Gnade und Barmherzigkeit, von seiner Vergebungsbereitschaft zu reden. Davon, dass er mein Leben reich gemacht hat und meinen Lebenshunger gestillt hat. Was ist das für eine wundervolle Sache? Was ist das für ein wundervoller Name, Jesus? Und in keinem anderen Namen ist das Heil als nur in seinem Namen. Jetzt haben wir noch die Chance, ihn als Retter anzunehmen. Denn auch das ist klar, Jesus wird wiederkommen. Dann aber nicht mehr als der Retter und Erlöser, sondern als der Richter. Und dann wird er dich fragen und mich fragen, wie hast du gelebt? Hast du mit mir gelebt oder ohne mich gelebt? Er wird nicht fragen, wie viel Geld hast du gehabt, wie reich bist du gewesen, was hast du alles gekonnt und was hast du getan, sondern es geht nur um diese Frage, hast du in einer Beziehung mit mir gelebt? Das ist die entscheidende Frage. Und wie sieht da deine Entscheidung aus? Willst du mit ihm leben und ihm dein Leben übergeben? Ich möchte beten und mit ihm reden. Herr Jesus Christus, du bist ein großartiger Gott. Wir können gar nicht fassen und ermessen, was du für uns getan hast. Dass du dein auf diese Erde gekommen bist und dein Leben am Kreuz hingegeben hast für uns, für die Schuld, die wir auf uns genommen haben, dass du uns davon befreit hast, das ist unfassbar und dafür loben wir dich und preisen dich und beten dich an. Herr, und ich bitte dich, dass wir das wirklich immer wieder neu begreifen, wie einzigartig du bist und dass uns das unser Leben erfüllt und wir einfach nicht davon aufhören können zu reden, dass wir nicht schweigen können von deiner Größe und Herrlichkeit und dich bezeugen in unserer Umgebung, wo immer wir auch sind, damit andere Menschen dich auch kennenlernen können, erfahren können, ein Leben mit dir anfangen. Danke, Herr, dass deine Liebe da ist und dass du mit uns gehst und dass du uns auch immer wieder dann annimmst, wenn wir versagt haben, dass du immer wieder offene Arme für uns hast, wenn wir zu dir zurückkommen. Danke für deine große Liebe und Barmherzigkeit. Amen.